Ja, mittlerweile bin ich in einem Alter, in dem man zwei Brillen braucht. Eine zum Lesen und eine, damit ich sehe, wer da ist. Ja, ich will euch heute Morgen gern mitnehmen. Ist euch okay? Okay. Mitnehmen in einen ganz speziellen Part der Geschichte Israels im Alten Testament. Ich denke, die Geschichte ist uns allen wohl bekannt. Zumindest von ihren groben Zügen her. Es geht um die Geschichte 4. Mose 21, 22 und 23, die Geschichte von Biliam. Ich lese die ersten Verse mal, um denn zu zeigen, welche Situation wir da vorfinden. Danach zogen die Israeliten weiter und lagerten sich im Jordantal der Moabiter gegenüber von Jericho, also im heutigen Jordanien. Und Balak, der Sohn Zippors, sah das alles, was Israel den Amoritern angetan hatte, und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war, und den Moabitern graute vor den Israeliten. Das waren eigentlich entfernte Verwandte, wenn man es genau hinschaut, die Moabiter, die Ammoniter, von denen auch die Rede ist, und die Israeliten. Dennoch kann hier, wenn man das weiterliest, und ich gehe einfach davon aus, mal, dass wir grundsätzlich die Geschichte kennen, ich werde sie immer mal wieder kurz weitererzählen. Dennoch kann hier nicht von einem freundlichen Empfang die Rede sein. Wir haben es gerade gehört, den Leuten graut vor den Israeliten. Man muss allerdings hinzufügen, dass diese Verwandtschaft schon von Anfang an ziemlich belastet war. In 1. Mose 19 erfahren wir, dass die beiden Töchter des alten Lot nach dem Untergang von Sodom und Gomorra von der Angst umgetrieben waren, dass sie aus Männermangel heraus zur damals entehrenden Kinderlosigkeit verdammt wären. Als Ausweg wählten sie, das wird uns in aller Offenheit in der Bibel berichtet, den vorsätzlichen Inzest. Sie machen ihren Vater in zwei aufeinanderfolgenden Nächten betrunken und erfüllen sich dann beide selbst ihren Kinderwunsch, indem sie zu ihm gehen. Der Sohn der älteren Tochter, wird uns berichtet, heißt Moab und wird zum Stammvater der Moabiter. Der Sohn der Jüngeren trägt den Namen Ammon und begründet den Stamm der Ammoniter. Das ist wahrhaftig eine Familienhistorie, die man nicht so gerne ständig und sichtbar vor Augen geführt bekommt. Aber genau das zeichnet sich nun ab, denn Israel ist nun mit Sack und Pack im Jordantal angelangt und lagert sich in der Nähe von Jericho, wie wir erfahren, direkt gegenüber von diesem Moabitergebiet. Und der König des moabitischen Brudervolkes beäugt diese Entwicklung mit großem Argwohn. Die Moabiter, die Nachkommen Lots, waren nämlich nicht wie die Juden, die Nachkommen Abrahams, den Umweg über 4 Jahrhunderte ägyptischer Sklaverei geführt worden, sondern die waren im Land Kanaan von Anfang an geblieben und hatten sich unweit der Städte Sodom und Gomorra angesiedelt. Sie sind zusammen mit den anderen Kanaanitern sozusagen die Platzhirsche vor Ort und fühlen sich zumindest so, stellen sich den Eindringlingen aus der Wüste mit allen Mitteln entgegen. Aber dieser schier endlose Lindwurm der Israeliten kommt unaufhaltsam herangezogen und steht nun plötzlich ante portas. In einem Blitzkrieg war der gesamte südliche Teil Kanaans überrollt worden von ihnen und unter israelische Herrschaft geraten. Und dabei waren die Israeliten auch nicht zimperlich vorgegangen. Vieles von dem, was das Volk damals auf Gottes klaren Befehl, muss man hinzufügen, ausdrücklich getan hat, würde man heute unter humanistischen Kriterien schlichtweg als Massaker bezeichnen. Das sei nur nebenbei mal bemerkt. Aber vergessen wir an dieser Stelle bitte nicht, dass Gott, der das Leben schafft und erhält, kann es auch jederzeit wieder wegnehmen. Und er ist niemandem dafür Rechenschaft schuldig, wir schon. Unser modernes, liberales, humanistisch geprägtes Welt- und Menschenbild interessiert dabei wenig. Jedenfalls ist das Volk des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs, das Volk Jahwes, nicht zu stoppen, wie wir lesen. Nicht mit militärischen Mitteln jedenfalls. Und es ist zunächst auch nicht kompromissbereit. Da gibt es kein Arrangement nach dem Motto Leben und Leben lassen. Wir tun euch nichts, ihr tut uns nichts. Lasst uns das Land einfach aufteilen, eine Mehrstaatenlösung machen oder irgend sowas. Die Nachkommen Abrahams erheben im Namen Gottes und damit zu Recht auf das gesamte Land damals Anspruch. Sie sollen es einnehmen, heißt es, als alle fremden nationalen und religiösen Einflüsse vertreiben und vernichten. und es soll ihr Land sein und bleiben für immer. Das gilt übrigens unverändert, auch heute noch, und schließt die sogenannte Westbank, also das Samaria und Judäa, genauso ein wie etwa die erste von Israel damals eroberte Stadt Jericho und den Gazastreifen, der damals noch Philisterland hieß. Und so wie Israel damals das Land aus dem Einfluss des Götzen Baal, Astarte und dem Moloch-Kult entrissen hat, wird es das auch zu seiner Zeit im Hinblick auf den zunehmend wachsenden Islamismus tun. Eretz Israel, das Land Israel, ist und bleibt ungeteilt das göttlich versprochene Erbe für die Nachkommen Abrahams. Dafür lassen sich zahlreiche Belege im Alten Testament finden. Ob sich das moderne Völkerrecht oder die UN damit einverstanden erklären will oder nicht. Jedenfalls löst der Siegeszug Israels damals, um wieder bei der Geschichte zu bleiben, zunächst Ärger und dann Panik aus bei den Einwohnern in Kanaan. Während sich die einen vergeblich in die Schlacht werfen gegen das Volk Gottes, versuchen andere, sich mit List aus der Gefahrenzone zu stehlen. So wie beispielsweise die Gibeoniter, von denen erzählt wird, die vortäuschen, von ganz weit her angereist zu sein und einen Friedensvertrag mit Israel wieder mal einschließen. Zu spät fällt es auf, dass dieser Vertrag in betrügerischer Absicht zustande kam und die Gibeoniter tatsächlich gerade mal um die Ecke wohnten. Sie standen eigentlich auch auf der Vertreibungsliste und man ist dabei unwillkürlich an viele der modernen Nahostverträge erinnert, an die Deals. Viele von diesen Abmachungen waren und sind betrügerisch zustande gekommen, weil sie letztlich von Seiten der Gegner Israels nur als diplomatischer Zwischenschritt verstanden werden, um dem Volk Gottes, also from the river, im geeigneten Augenblick das Land wieder mit Gewalt zu entreißen. Also from the river to the sea, Palestine shall be free, ist ja auch das Motto, das auf den Straßen, vor allem in Deutschland, während des Krieges immer mal wieder zu hören war. Das heißt, da sind keine Juden mehr, die werden ins Meer geschoben oder wo immerhin, aber das Land ist ihnen wieder entrissen. Wo immer diese Verträge damals mit der Aufgabe von Teilgebieten des verheißenen Landes einhergingen, sind diese letztlich theologisch gesehen illegal gewesen. Auf jeden Fall sind sie irrelevant, denn das Land Israel ist und bleibt vollständig und ungeteilt das Erbteil, das Gott zumindest seinem Volk zugedacht hat und versprochen. Das alles wussten die Moabiter damals allerdings nicht. Sie merken nur, es wird brenzlig. Der Gott Israels, Yahweh, das war den Vertretern der damaligen Regionalgottheiten, Baal, Astarte, Asherah und wie sie alle hießen, klar, musste anscheinend stärker sein als ihr eigenes, als ihre eigenen Götter. Und so beschließt König Balak, von dem auch hier die Rede war, dessen Name die vielsagende Bedeutung trägt, der Verheerende, das Volk der Juden hochoffiziell im Namen seines eigenen Gottes verfluchen zu lassen. Das ist seine Idee. Nach gut abergläubischer Manier bildet er sich nämlich ein, man brauche dazu nur das richtige Medium zu finden und genug Geld. Ein heiliger Mann, ein Schamane, ein Prophet, ein Seher, wie auch immer, muss her, der mit einem richtigen Zugangscode den jeweils zuständigen Gott, eben hier Yahweh, anzapfen kann und durch den man dann einen entsprechenden schweren Fluch über das Volk der Juden bringen kann, gegen Entlohnung natürlich. So lief das zumindest in seinem eigenen Götterhimmel, Balaks, und auch sonst überall damals nach dem Motto, ist dein Gott nichts nütze, dann nimm doch meinen. Im Übrigen wird es hier ganz augenscheinlich, dass die fatale Verquickung von Religiosität mit Macht und Geld und deren wechselseitige Unterstützung schon so alt sind wie die Menschheitsgeschichte. Und wie ich die Sache sehe, ist das heute auch noch nicht überwunden. Nun kommt aber diese schillernde Hauptfigur ins Spiel, jener geheimnisvolle Seher Biliam, dessen Name nicht gerade schmeichelhaft, vermutlich von einer arabischen Wortwurzel abgeleitet ist, der Vielfraß oder vornehmer ausgedrückt der Unersättliche. Wir haben keine Ahnung, woher dieser Mann kommt und wer genau er ist. Allerdings ist er offenbar bei den Moabitern bereits bekannt als ein bedeutender Wahrsager und eine Kapazität für Segen und göttliche Verwünschungen. Ein mietbares Medium, um seine Interessen in der Geister- und Götterwelt anzumelden. Und König Balak scheut weder Kosten noch Mühen, um an dieses Spezialwerkzeug gegen Israel heranzukommen. Und das war gar nicht so ohne, denn immerhin lebte der Biliam, wie wir erfahren, circa 600 Kilometer weiter nördlich an der heutigen syrisch-türkischen Grenze. was damals vermutlich eine Reisezeit von mindestens 3 Wochen auf dem Esel, one way, bedeutet hat. Nun, es kommt dahin, er schickt seine Leute aus, die Honoratioren, die er schickt, kommen und packen bei Biliam die Geldscheine auf den Tisch. Der offenbar ist der Biliam davon in der Regel schnell zu überzeugen. Aber diesmal hat er offenbar eine innere Blockade erfahren, wie in den biblischen Texten. Er kann einfach nicht zusagen oder nicht sofort zusagen, so sehr ihn auch das Geld juckt, das er da sieht. Und er weiß sich deshalb nur so zu helfen, dass er auf Zeit spielt und sagt, lasst uns erstmal drüber schlafen. Morgen schaut es vielleicht anders aus. Dass er den Gott Israels natürlich nicht fragen muss, ob er denn im Auftrag und für das Geld der Kanaaniter das Volk Israel verfluchen darf, liegt, denke ich, selbst für ihn auf der Hand. Aber vielleicht deutet sein Name Vielfraß oder der Unersättliche darauf hin, und das würden auch einige Referenzstellen im Neuen Testament belegen, dass er einfach zu korrupt war und finanziell nicht genug kriegen konnte. Im neutestamentlichen Judasbrief wird zum Beispiel erzählt oder berichtet, dass vor Irrlehrern gewarnt wird, von denen gilt, ich zitiere, sie gehen den Weg des Kain und sie fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinneswillen für Geld. In der kommenden Nacht jedenfalls spricht Gott nun tatsächlich zu dem heidnischen Seher und macht ihm unmissverständlich und ein für allemal, denkt man, deutlich und klar, dieses Volk Israel ist von mir gesegnet und niemand kann es und darf es verfluchen. Wer es trotzdem tut, auf den fällt sein eigener Fluch zurück. Die Geschichte hat das zur Genüge gelehrt. Dort aber sprach zu Biliam, heißt es wörtlich, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Gut, das macht zunächst einmal offenbar Eindruck auf den Herrn Vielfraß, denn er schickt Männer und Geld wieder heim. 3 Wochen später ungefähr kommen die an und es gefällt dem moabitischen König überhaupt nicht, was sie da berichten. Aber er meint, er kennt seine Pappenheimer. Er vermutet wohl, dass unser Biliam hier nur pokert, um einen besseren Preis herauszuhandeln. Und so schickt er ihm, Stande Peter, eine deutlich aufgewertetere Delegation mit mehr Geld in gleicher Sache. Zunächst weist Biliam das auch zurück, denn die Worte Gottes klingen ihm wohl noch im Ohr. Dieses Volk ist und bleibt gesegnet. Doch trotz der Klarheit dieser göttlichen Offenbarung erbittet er sich erneut Bedenkzeit. Denn das, was ihm hier da geboten wird, ist wohl das Geschäft seines Lebens. Sollte Gott wirklich gesagt haben, fragt die Schlange im Garten Eden, lasst uns nochmal darüber nachdenken und diskutieren, vielleicht kommen wir ja dann, wenn wir es lang genug machen, zu einem gegenteiligen Ergebnis. Wir kennen das doch auch, denke ich mal. Je länger eine klare Aussage diskutiert wird, desto unklarer wird sie und verwirrender. Es steckt wohl tatsächlich darin etwas von jener teuflischen Versuchung aus dem Paradies. Man wagt Gott nicht direkt zu widersprechen, aber hinterfragt ganz dezent und demütig, sollte Gott das wirklich gesagt oder zumindest gemeint haben? Und damit ist in der Regel das Gift schon in die Blutbahn gelangt. Wie viel Ärger haben wir uns womöglich selbst schon eingehandelt, weil wir wieder besseres Wissen, Gottes klares Wort an uns gemeinsam oder auch einsam für uns selbst so lange zerredet und seziert haben, bis es uns mundgerecht erschien und wir es leichter schlucken konnten. Willen Hoffnung. Biliam jedenfalls damals geht schlafen mit dieser Frage und in der stillen Hoffnung, diesmal zu hören, zu träumen, was er gerne hören will. Und tatsächlich, lesen wir, macht Gott ihm in der kommenden Nacht scheinbar, ich unterstreiche das, ein Alternativangebot. Aber es ist eben nur scheinbar. An Biliam soll nämlich ein Exempel statuiert werden. Wer seine eigenen Wege gegen Gottes Willen durchsetzen will, mag wohl zunächst vorankommen, vielleicht ein ganzes Stück. Aber am Ende wird er allerdings notfalls gezwungenermaßen mit dieser neue Weg in den Weg einmünden müssen, den Gott vorgesehen hat. Gott lässt sich nicht von uns ins Handwerk pfuschen. Wie edel oder schäbig die Motive für unseren Ungehorsam auch im Einzelfall gewesen sein mögen. Was unser Biliam hier nicht aufs Wort tun will und glauben will, das muss er dann halt auf die harte Tour lernen. Dann geh doch, sagt Gott, wenn du mein Wort nicht ernst nimmst. Aber was immer die Feinde meines Volkes von dir wollen, ich werde dafür sorgen, dass Israel nur das bekommt, was ich ihm zugedacht habe. Ich werde dich zu meinem Sprachrohr machen und in dieser Funktion muss Biliam schon bald zu seiner eigenen Beschämung proklamieren, lauthals: Gott ist nicht ein Gott, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, etwas reden und nicht halten? Trotzdem macht er sich auf den Weg. Er hätte es ja von Anfang an wissen können und müssen. Und er hätte sich diese 6 strapaziösen Wochen auf dem Esel hin und zurück getrost sparen können. Gott wird sein Volk nicht verfluchen lassen. Aber offenbar hat die Aussicht auf beträchtlichen Gewinn ihm die Sinne vernebelt so und ihn blind gemacht, ihn zustimmen lassen. Er macht sich auf seinem Esel auf den Weg. Und schon bald wird sich herausstellen, dass der Esel mehr Gotteserkenntnis hat als er. Der Esel sieht mehr als der Seher. Peinlich. Und als die Eselin sich dann auch noch klar verständlich über seine Tierquälerei beklagt und beschwert, da kommt er nochmal ins Wanken und ahnt, worauf er sich da eingelassen hat. Ich hab's ja nicht gewusst, sagt er, dass ich gegen deinen Willen unterwegs bin. Ich drehe auch gleich wieder um. Aber der Engel lässt ihn dann nicht mehr. Er hat sich im wahrsten Sinne des Wortes reingeritten. Jetzt muss er die Suppe, um ein anderes Bild aufzugreifen, auch bis zum Ende auslöffeln. Denn Gott will ihm und vor allem den Feinden seines Volkes zeigen, wer nun tatsächlich im Regimente sitzt. Und so nimmt die Geschichte ihren weiteren Lauf. Oder genauer gesagt, ihre 3 Anläufe, wenn wir es im Detail lesen. Biliam erscheint endlich auf der Bildfläche bei Balak und fühlt sich von Anfang an offenbar nicht wohl in seiner Haut. Und so verkündigt er gleich einen Disclaimer am Anfang, wenn man so sagen will. Er könne keine Haftung übernehmen für das, was passiert. Ich muss das sagen und halten und reden, was mir der Jahwe Gott in den Mund legt, sagt er. Der Balak denkt sich, ja, ja, mach dich nicht so wichtig und fang endlich an. Und die Sache geht dann tatsächlich gründlich schief. Biliam gibt sich redlich Mühe. Nicht einen, gleich 7 Altäre lässt er bauen und 14 Tiere darauf opfern. Eine eindrückliche Inszenierung, geradezu ein Showdown menschlicher Religiosität. Wenn das nicht hilft, dann hilft nichts mehr, denkt er wohl. Und die ganze Prozedur wird 3-mal wiederholt. Balak kann es einfach nicht glauben, dass den Israeliten nicht beizukommen sein soll. Und aller guten Dinge sind ja bekanntlich 3. Aber jedes Mal wird es für ihn noch schlimmer, was er sich da anhören muss von Biliam. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich beim 3. Segensspruch, denn es werden jedes Mal Segenssprüche von Biliam gesagt, rot vor Zorn die Ohren zugehalten hat, als eben der Seher vom Geist Gottes beseelt lautstark proklamieren muss: Wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungen, Israel, wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloebäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Sein Eimer fließt von Wasser über, seine Saat hat Wasser, die Fülle. Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. So viel sagt der Seher. Das war natürlich absolut nicht das, was bestellt war. Jetzt hatte selbst Balak genug. Nachdem 42 Widder und Stiere auf 21 frisch gebauten Altären verblutet waren, dämmert auch ihm endlich, dass er den ahnungslos im Jordantal lagernden Israeliten eigentlich den denkbar größten Dienst erwiesen hat. Sein böswilliges Intrigenspiel, mit dem er das Volk Gottes vernichten wollte, hat im Gegenteil zu einer dreifachen Segnung geführt. Und unverrichteter Dinge zieht er ab. Nicht allerdings, ohne zuvor den korrupten Seher aus dem Norden ohne Ehre und vor allem ohne Belohnung heimzujagen. Was fangen wir nun aber mit dieser Geschichte heute an? Vieles von dem, was sich hier ereignet, können wir nur schlecht oder gar nicht in unsere Standardvorstellungen vom Handeln Gottes in dieser Welt einordnen. Da ist so vieles scheinbar eigenwillig und ohne klare Linie. Dieser Seher Biliam beispielsweise ist weder Fisch noch Fleisch. Er ist heidnischer Seher, kein Prophet Gottes. Und doch offenbart Gott sich ihm mehrfach und segnet durch ihn sein Volk. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch an die heidnischen Philosophen, Sterndeuter denken, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommen, denen Gott auch unverhofft offenbart, dass dem jüdischen Volk ein neuer König geboren worden ist. Diese Männer hatten mit Sicherheit genauso wenig Ahnung, wer denn der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist, wie unser aramitischer Zauberlehrling hier, der im Übrigen sehr wohl persönlich ein Feind des Volkes Israel war und blieb. Erst recht natürlich jetzt, nachdem ihm durch die Schuld dieses Volkes und seines Gottes die große Belohnung durch die Lappen gegangen war und er selbst mit Schimpf und Schande davongejagt wurde. Offenbar, so lesen wir, hat er aus Rachegelüsten heraus auf dem Rückweg die Midianiter dazu angestiftet, Israel nun auf einer anderen Ebene anzugreifen. Die Midianiter waren auch ein Brudervolk Israels und zu dieser Zeit eng verbunden mit den Moabitern. Ihr Stammvater war ebenfalls ein Sohn Abrahams, allerdings mit seiner zweiten Frau Ketura. Und auch die Midianiter beobachten ihre angereisten Blutsverwandten aus dem ägyptischen Exil mit Neid und Zorn. Doch ihre Strategie ist subversiver und erfolgreich am Anfang. In 4. Mose 31, also wenige Kapitel später, wird uns verraten, dass die Frauen der Midianiter das Volk Israel ausdrücklich auf Bileams Rat hin verführt haben zu verbotenen Mischehen und vor allem dadurch auch zum Baalskult. Auf Befehl Gottes hin werden die Midianiter dann im Rahmen einer israelischen Militäraktion angegriffen. Und dabei kommt auch unser Bileam nochmal ins Spiel. Es heißt dann nämlich im biblischen Text, und die Israeliten zogen aus zum Kampf gegen die Midianiter, wie der Herr es Mose geboten hatte. Auch Bileam, den Sohn Beors, töteten sie mit dem Schwert. Neutestamentlich klingt das Urteil über den Bileam etwa so, wie in Offenbarung 2,14 zitiert wird. Aber einiges habe ich gegen dich, die Gemeinde von Pergamon ist das. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Bileams halten. Betrachtet man die dramatischen Ereignisse und das Intrigenspiel der Feinde Gottes aber aus einer anderen Perspektive heraus, aus der Perspektive der Israeliten in ihrer Zeltstadt, die unten im fruchtbaren Jordantal war, dann ergibt sich ein fast lustiges, aber auf jeden Fall ein sehr tröstliches Bild. Während die Gemeinde Gottes, das Volk, dort unten ahnungslos lagert und seinen Aufgaben nachgeht, tobt draußen auf den Bergen um sie herum eine geistliche Schlacht, wie wir im Detail erfahren. Da wird intrigiert und korrumpiert mit allen Mitteln. Mit großen Anstrengungen versucht der Feind Gottes, einen Keil zwischen ihn und seine Leute zu treiben, sein Volk. Und was geschieht? Ich muss an dieser Stelle immer wieder an Luthers schönes Bild von der Orgel denken. Martin Luther hat einmal in einer Predigt so ausgedrückt, Gott spielt immer die Orgel und der Teufel darf lediglich den Blasebalg treten, also die Luft erzeugen. Und je mehr er versucht, mit großem Aufwand und Schnauben und Zorn und wildem Treten die Orgel zu zerstören, die Gemeinde Gottes also zu vernichten, das Volk Israel in dem Falle hier, desto mehr Luft produziert er und umso lauter ertönt auf allen Manualen und aus allen Pfeifen, allein Gott in der Höhe sei er. Die Bileams-Geschichte ist dafür geradezu ein Paradebeispiel. Und die Geschichte des ahnungslosen Volkes Israel damals ist öfter, als wir denken, auch unsere Geschichte, denke ich, als Gemeinde und als einzelne Gläubige. Um uns herum tobt ständig eine geistliche Schlacht, von der wir nur hin und wieder etwas mitkriegen. Oft siegen wir, ohne gekämpft zu haben, werden gesegnet, ohne zu wissen, warum. Ist das nicht genau das, was David meint, wenn er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde? Das ist echte Geborgenheit, auf die wir auch heute zählen dürfen, auf die auch das Volk Israel zählen konnte, jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Und seit ihrer Staatsgründung, seit der Staatsgründung des Staates Israel, sind sie ja immer wieder umgeben von Feinden. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist echte Geborgenheit, dass Gott dafür sorgt, dass bei mir nur ankommt, was er mir zugedacht hat. Egal, was der Böse und seine irdischen Handlanger sich vorgenommen haben, wir sind in der Hand dessen, der durch Bileam sagen ließ, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Soll der etwas sagen und nicht tun, etwas reden und nicht halten? Und gesagt hat er unter anderem, durch Jesus, seinen Sohn, der Vater, der sie mir, meine Gemeinde, meine Gläubigen gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Das ist wahre Geborgenheit. Amen.